Ja, hello, hier ist wieder Martin Borgmeier mit einer neuen Podcast-Episode. Ja, das Mikro ist schon fast verstaubt, ich muss es mal gerade auf die richtige Höhe bringen, denn lange ist es her, dass wir hier gesprochen haben über das Thema Long Drive. Denn ja, jetzt aktuell ist das Thema Long Drive ja leider etwas in den Hintergrund gerückt oder ist einfach nicht so im Fokus, wie eigentlich in allen Sportarten oder in vielen, vielen Dingen, weil Corona fast alle Branchen getroffen hat oder es nur sehr, sehr wenige gibt, die wirklich von der Corona-Krise profitieren. Und wahrscheinlich könnt ihr das Thema alle schon nicht mehr hören, aber ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen, wie ich das erlebt habe und wie ich versuche, damit umzugehen. Denn für mich als Sportler gibt es aktuell nichts Fataleres, als dass ich meinen Sport lange Zeit überhaupt gar nicht ausüben konnte. Nur hier bei mir im Büro, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich überhaupt hier gegen den Screen schlagen kann und auf der Foresight-Technologie meinen Ballflug sehe. Aber lange waren Golfplätze gesperrt, jetzt langsam ist es wieder alles offen und wird ein bisschen lockerer. Wir können zumindest trainieren, man kann auch Golf spielen. Aber an Events ist noch gar nicht zu denken und an Reisen ist vor allem noch gar nicht zu denken, weil selbst wenn jetzt die USA sagen würde, jo, wir machen wieder Events oder wir in Deutschland dürfen wieder Events machen, weil unsere Ansteckungsrate hier sehr gering ist, dann hilft es immer noch nicht wirklich, weil ja beim Long Drive vor allem, eine sehr internationale Sportart, da brauchen wir Reisen, ohne dass jemand reisen kann oder über eine normale Commercial Airline ins Land kommt und zum Turnier kommt, brauchen wir kein Turnier veranstalten, weil dann ist das ein Turnier mit, weiß nicht, in Deutschland vielleicht 5 bis 8 Profis oder sowas in einem Dreh. Und das würde nicht wirklich den ja, Spirit of the Game treffen. Ja, so ist es leider. Aber ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte euch erzählen, wie das war. Und zwar habe ich so ein ganz interessantes Erlebnis gehabt. Mich würde es mal interessieren, kontaktiert mich auch mal gerne dazu, wie das bei euch war. Denn ich hatte fast ein Erlebnis wie 9/11, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich am 11.09.2001 war. Obwohl ich da 10 Jahre alt war, kann ich mich genau daran erinnern. Ich war beim Bäcker in der Stadt. Das ist ganz witzig. Das war in Paderborn. Also eigentlich überhaupt nicht witzig, aber dass ich mich noch daran erinnern kann, ist krass. Das war, jetzt mache ich mal kurz hier den Sound aus, so, das war auf dem Königsplatz unten beim Kaufhof, bei Galeria Kaufhof in Paderborn, da unten beim Bäcker war, ich weiß gar nicht, wer das ist, ich glaube, das war dann irgendwann ein Ditch, aber es war vorher, 2001, glaube ich, noch ein ganz anderer Bäcker. Da war ich mit meiner Schwester Isabel und meiner Mama und die wurde angerufen von meinem Papa, der auf Dienstreise war. Und der hat die ganze Zeit Radio gehört und hat halt gehört, ja, da ist gerade ein Flugzeug in die Twin Towers geflogen. Und dann dachte ich so, ja Mama, was ist denn das World Trade Center? Ja, das wusste ich natürlich als 10-Jähriger nicht und hat ihr das erklärt. Dann sind wir nach Hause und haben das im Grunde in Nachrichten rauf und runter geschaut. Und das war halt so das Heftigste, was da an dem Tag, in dem Jahrzehnt wahrscheinlich passiert ist. Und ich hatte etwas Ähnliches bei Corona, denn ich war Mitte Januar auf der PGA Show in Orlando. Von Golf Channel war ich dort eingeladen und wir haben da World Long Drive promoted, kleines Indoor-Turnier gespielt, viele Leute getroffen. Das Jahr hat richtig, richtig cool angefangen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe auch selber noch das Simulator-Turnier dort gewonnen gegen Ryan Steenberg und Justin Moose. Das war richtig cool, hat mega Laune gemacht, wurde auch übertragen im Stream und so. Das war Hammer und hat irgendwie auf eine sehr, sehr, sehr coole Zeit eingestimmt. Ja, und dann bin ich ich glaube, das war am vorletzten Tag, da war ich zusammen mit Jeremy Novak im Dunkin' Donuts. Und jetzt denk nicht, ich habe Donuts gefrühstückt, das war zwar zum Frühstück, aber ich glaube, ich habe da so einen Beyond Meat Burger gegessen. Das war ziemlich geil. Also dieses Beyond Meat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist halt kein richtiges Fleisch, sondern veganes Fleisch. Das ist ein veganes Produkt und ich mag den Geschmack einfach sehr, sehr gerne. Und bei Dunkin' Donuts hatten die da so eine Aktion und es gab halt Beyond Meat Burger. Und da waren wir dann halt, ja, weil das direkt neben unserem Hotel war, waren wir frühstücken. Und dann sagt Jeremy auf einmal so, ey, guck mal da oben. Ja, dann da laufen ja sowieso in den USA ungefähr überall Fernseher. Und dann gucke ich da hoch und dann war da irgendwie sowas Coronavirus from China oder irgendwie sowas in was found in China oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall, ich weiß noch genau, Coronavirus und China. Und dann sagt Jeremy nur so, krass, ey, guck mal, was da in China abgeht. Das ist ja total heftig. Hoffentlich kommt das nicht zu uns. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert. Ziemlich genau 2 Monate, dann war es auf der ganzen Welt. Und Den zweiten Kontakt, den ich zum Coronavirus hatte, war in London. Da haben wir Anfang Februar den Global Long Drive Summit gemacht. Wir haben den gemeinsam als European Long Drive Games mit World Long Drive zusammen partnerschaftlich organisiert. Und unter anderem war eben auch China eingeladen. Und die hatten auch schon zugesagt, schon ein halbes Jahr vorher oder so. Also war sie in Feuer und Flamme. Und China ist sowieso ein Land, was Long Drive-mäßig sehr, sehr weit vorne mit dabei ist. Und ja, da war es dann halt eine Woche vorher ungefähr klar, es ist nicht daran zu denken, dass die Chinesen kommen. Das ist unmöglich. Und da waren ja auch nicht da und wir haben den Long Drive Summit trotzdem durchgezogen und es war auch super erfolgreich. Und wir saßen dann abends zusammen beim Essen und da haben wir uns noch unterhalten, so nach dem Motto, ja, in China, das können wir dann in ein paar Wochen auch wieder angehen. Da muss jetzt erstmal der Virus sich ein bisschen setzen und das muss alles wieder Normalität, also erstmal muss Normalität wieder herrschen und dann gehen wir das wieder gemeinsam an. Ja, die Einschätzung da war weit gefehlt, weil was dann passiert ist, ist, denke ich, jedem bekannt. Und am härtesten gespürt habe ich das, als ich wann war das denn ungefähr? Das müsste so am 16., 17. März gewesen sein. Da bin ich nach Antalya, in die Türkei, nach Belek, zum Antalya Golfclub und habe da 4 Tage lang meine Sommervorbereitung gemacht, weil ich habe hier sehr, sehr lange nur im Simulator gespielt, was super ist. Also im Winter bei entsprechender Temperatur auf einer guten Matte trainieren zu können, ist super viel wert und ich bin super dankbar, dass ich das überhaupt machen kann. Ich habe das ja eingangs schon mal gesagt. Nur irgendwann ist es auch wertvoll, mal wieder einen Ballflug zu sehen, um ein ganz anderes Gefühl zu bekommen und auch mal ohne Zahlen zu trainieren, weil wenn du immer nur siehst, wie schnell jeder Ball war, wie jedes Spinrate war, wie alles, wenn du immer Zugang hast zu allen Daten, ist es manchmal auch fatal, vor allem bei Speeddaten, weil dann willst du immer schneller und nochmal schneller und es geht noch schneller und noch schneller. Und wenn man draußen trainiert, einfach nur mit einem puren Ballflug, dann spielen die ganzen Speeddaten erstmal keinen Faktor, sondern da kann man wirklich dann in einem ganz anderen Stil Technik trainieren. Und hier muss ich mich immer ein bisschen zurücknehmen, weil wenn ich mit Trackman trainiere beispielsweise, dann schalte ich auch gerne einfach Zahlen aus. Also ich mache einfach mal das Clubspeed weg oder sowieso alle Speeddaten weg, also Clubspeed und Ballspeed, sondern fokussiere mich dann zum Beispiel nur auf Angle of Attack, also mache nur einen Angle of Attack und einen Spinrate, die Daten nur aufs iPad, sodass ich wirklich nur darauf fokussiert bin, aber das geht eben bei Foresight nicht. Deswegen muss ich mich da immer echt ein bisschen zusammenreißen, dass ich jetzt nicht noch mehr drauf haue. Und wenn ich halt was Gewisses trainieren möchte. Ja, und da war ich dort in der Türkei und habe morgens in den Nachrichten gesehen, dass Donald Trump am Freitag die Grenzen schließt. Und zwar für die EU außer Großbritannien. Das war so das Statement da. Und das war natürlich für mich fatal, weil ich hatte die Woche darauf mein erstes Turnier in den USA. Es war ein Charity-Event in Los Angeles, alles gebucht, schon alles vorbereitet natürlich. Und auch mein ganzes Training war genau darauf ausgelegt. Also ich habe wirklich 4 Monate lang, ab dem Zeitpunkt, wo ich von meinem Abenteuer des Lebens wieder zurück war, habe ich wirklich mir den Arsch aufgerissen und habe jede einzelne Minute genutzt, um auf die Saison hin zu trainieren. Habe noch viel Equipment getestet, bin zu Callaway gewechselt, habe bei Callaway unterschrieben und habe im Grunde alles darauf abgezielt, dass ich jetzt losgehen kann. Und ich war verdammt schnell. Ich war so schnell. Mein Peak-Training hat absolut korrekt funktioniert und ich war ready, könnte man sagen. Ja, und dann bin ich da raus und aus dem Hotel und dachte mir, was machst du jetzt? Weil so wie es aussieht, und das war zu dem Zeitpunkt mein Gefühl, weil das war eine Zeit, in der morgens im Grunde nicht klar war, was abends in den Nachrichten kommt. Und dann habe ich überlegt, was tue ich? Weil mein Gefühl war, dass die Jungs und Mädels in den USA jetzt schön ihre Events ohne den Rest der Welt durchführen. Das war so mein Gedankengang. USA macht die Grenzen dicht, das Virus soll nicht reinkommen und die machen da fröhlich ihr Live weiter, ja, inklusive allen Events und allem, was dazugehört. Hätte eine Option sein können, weil in der Retrospektiv ist, glaube ich, das richtige Wort, zurückgeblickt jetzt, ja, ergibt keinen Sinn. totaler Quatsch, der Gedankengang. Aber das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Und ich bin jemand, der immer alles gibt, das, was ich will, möglich zu machen. Und da ist mir dann auch keine Mühe zu wenig. Und aus dem Grund habe ich mir direkt für den nächsten Tag einen Flug nach Charlotte gebucht, womit ich dann am Freitagnachmittag noch angekommen bin, bevor am Freitag um 23.59 Uhr die Grenzen dicht gemacht haben. Jo, und dann war ich da in Charlotte. Nach Charlotte habe ich gewählt, weil, ja, war halt der nächste Flug, war ein relativ günstiger Flug und der dauert auch nicht so lange. Also es war für mich die schnellste Möglichkeit, mal schnell von München nach Charlotte zu hoppen und von dort aus dann erstmal weiter zu gucken. Weil für mich war die Prio Nummer 1, erstmal ins Land kommen und dann gucken, wie es weitergeht. Vor allem auch, was in den Nachrichten kommt. Und was ich da erlebt habe dann auf dem Flug und auch an der Grenze, hat meine Erwartungen nicht ganz so getroffen, weil ich habe eigentlich gedacht, da sind jetzt alle ganz krass mit Masken in dem Flieger und auch die Sicherheitsbeamten und die Grenzbeamten sind alle mit Masken ausgestattet und alles ist hier super highly secure. Aber ich muss sagen, es war wie immer. Also war nichts Besonderes dabei. Das Einzige, was war, ist, ich habe mich dann halt bei der Border Control wie immer halt so da mein Pass da hingelegt, habe mich so ein bisschen nach vorne gelehnt und hat die Frau halt gesagt, ich soll ein bisschen Abstand halten, weil ich hatte es halt noch gar nicht drin, dass man jetzt Abstand halten muss. Gar nicht. Das war zu dem Zeitpunkt so völlig fremd und auch neu. Und da habe ich mich dann natürlich entschuldigt und bin einen Schritt zurückgegangen. Aber das war auch das Einzige, was ich gemerkt habe, so, dass irgendwas anders ist. Ja, und als ich dann durch die Border Control durch bin und auf mein Gepäck gewartet habe, habe ich mein Handy angemacht und habe festgestellt, herzlichen Glückwunsch, Martin, das war kompletter Humbug, was du hier gemacht hast. Weil ich hatte in Summe geplant, in den nächsten 2 Monaten dort 6 Events zu spielen oder 6 Termine, sage ich mal, zu haben. Davon waren die meisten Events. Und da war schon das erste abgesagt für die Woche drauf. Und ich hatte auch noch einen Termin bei Callaway, wo ich eben eingekleidet werden sollte, Fitting gemacht und so weiter. Quasi als neuer, neu gesignter Spieler, Fotoshooting und alles, was dazugehört, war geplant. Und auch das musste dann schon da zu dem Zeitpunkt abgesagt werden. Da hat mir mein Ansprechpartner da schon eine iMessage geschrieben. Martin, ich glaube, das wird nichts nicht über nächste Woche, weil wir haben alles zugemacht gerade. Headquarter zu, alles zu. Hier findet überhaupt nichts statt. Wir können schauen, wie es weitergeht, aber schön, dass du erstmal in den USA bist. Dann gucken wir, ja, wie es jetzt läuft. Ja, die ersten beiden Dinger, das waren auch die, die unmittelbar in der nächsten Woche waren, sind dann weggefallen. Und jetzt fehlte im Grunde nur noch das Statement von World Long Drive, weil das war das nächste Event. Das erste World Long Drive Event in Mesquite hätte stattfinden sollen. Und das hat dann noch, ich glaube, einen halben Tag ungefähr gedauert. Und dann wurde auch das abgesagt. Und dazwischen habe ich mich entschieden, nach Miami zu fliegen, von Charlotte nach Miami, um Bobby Bradley zu besuchen. Ist eben ein Long Drive-Kumpel von mir. Weil ich wusste auch ja gar nicht, wo ich da hin soll oder was ich in der Zeit jetzt in Charlotte machen soll. Hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Dann bin ich da runtergeflogen und quasi kurz vor Abflug in Charlotte habe ich dann die Message auch von World Long Drive bekommen, dass es auch abgesagt wurde. Da habe ich schon überlegt, was mache ich jetzt, weil es war witzig. In einem Gate nebenan, da ging ein Flug nach München. Da habe ich schon überlegt, ob ich jetzt einfach wieder den Flug zurück schnell buchen soll und noch da versuchen, da drauf zu hoppen. Habe ich dann aber nicht gemacht, sondern ich wollte erstmal kurz Abstand nehmen, nachdenken, bin nach Miami geflogen und bin abends dann nach West Palm Beach gefahren. Das ist noch ein Stück nördlich, um eben bei Bobby Bradley zu schlafen. Das war schon sehr, sehr lieb von ihm, dass er mich da sofort aufgenommen hat. Ja, und dann habe ich überlegt, was ich dann mache und dann morgens beim Frühstück habe ich im Grunde für den Abend meinen Flug zurückgebucht. Und weil vollkommen unklar war, was jetzt mit Flügen direkt aus den USA nach Deutschland oder nach Europa passiert, habe ich so gemacht, dass ich einen Flug gebucht habe über Toronto. Also ich bin erst hoch nach Kanada geflogen, weil Trudeau zu dem Zeitpunkt gesagt hat, dass es 2 Hubs gibt. Ich glaube, das war Vancouver und Toronto, wenn ich mich nicht täusche. Könnte auch Ottawa gewesen sein. Aber jedenfalls 2 Hubs hatten die zu dem Zeitpunkt, wo auch Flüge raus und rein gehen, was halt mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen versehen ist. Ja, und dann bin ich erst nach Toronto, also Miami nach Toronto, Toronto nach Amsterdam und von Amsterdam dann nach München geflogen. Und das war auch absolut unkritisch. Also die Flüge haben ganz normal funktioniert, wie ich es gewohnt war. Der einzige Unterschied war, dass auf dem Flug von Toronto nach Amsterdam ist da in dem ganzen Flieger und das war ein A350, also ein sehr, sehr großer Flieger. Da waren vielleicht 25 Leute drin. Also ich hatte quasi die komplette Economy Class für mich alleine. Also hätte ich First buchen können und ich hätte weniger Platz gehabt als in der Economy. Das war schon krass. Ja, und was in der Zwischenzeit noch passiert ist, also bevor ich zurückgeflogen bin und als ich in Miami angekommen bin, ist eigentlich unfassbar. Weil ich hatte ja erzählt, ich habe mich für dieses Turnier vorbereitet und ich habe im Grunde mein komplettes Peak-Management darauf ausgelegt, dort zu peaken, was Speed angeht. Und ja, dann bin ich zu Bobby Bradley in seinen Shop und ein knappes halbes Jahr vorher, ich glaube, es war nicht ganz ein halbes Jahr, ich müsste echt nachgucken, wann der Post war, also ich würde sagen so 4 Monate sowas in dem Dreh, hat Kyle Berkshire das erste Mal in dem Shop 230 Ballspeed gebrochen. 230,2, was unfassbar ist. Also überhaupt ein Ball über 220 ist krank und 230, das war so eigentlich unerreichbar. Aber ja, Kyle Berkshire ist eben ein anderer Typ, der setzt sich keine Limits und deswegen hat er die 320 geschafft. Jo, und dann habe ich bei Bobby in dem Shop auch mal draufgehauen und es hat tatsächlich innerhalb von knapp 25 Bällen oder sowas geklappt, dass ich mehrfach in den hohen 220ern war. Also ich hatte 226, 228, 227, 228 und dann habe ich endlich einen wirklich in der Mitte getroffen und das waren 155,5 Clubspeed und 231,9 Ballspeed. Also ich habe quasi den inoffiziellen Trackman-Weltrekord geschlagen, weil ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass ein höherer Ballspeed erreicht wurde. Und dann auf einmal haben die Leute angefangen, das mir zu glauben. Das ist ganz interessant, weil ich habe vorher schon mehrfach auf meinem GC2 hier in der Cave, habe ich schon mehrfach 230 Ballspeed gehauen. Nur zu dem Zeitpunkt war es immer so, da warst du alleine und so. Und ich war eigentlich dabei nie alleine. Aber ja, man muss es den Leuten halt erst ein paar Mal beweisen, bis sie es glauben. Und ich glaube, dass dieser Shop dort bei Bobby mit seinem Trackman 4 eben die Credibility hat, weil Kyle Berkshire da eben auch die 230,2 geschlagen hat. Und das jetzt quasi am gleichen Ort einzustellen, ist nochmal was anderes. Und ja, hat eben mehr Credibility, wie schon gesagt. Ja, ich bin also quasi wegen Corona aus Deutschland geflüchtet in die USA, um da in knapp 38 Stunden oder sowas in dem Dreh einen Ballspeed-Weltrekord zu schlagen und wieder nach Hause zu fliegen. Man hätte die Geschichte nicht schöner schreiben können. Aber naja, immerhin gab es davon ein gutes Video und diese Zahl existiert. Aber ich hätte es natürlich lieber gehabt, dass ich darüber fliege und dass ein paar Events stattfinden, weil ja, jetzt ist die ganze Nummer halt mehr oder weniger tot. Es gibt eben aktuell keine Events in keinem Sport und was World Long Drive jetzt zusätzlich noch macht ist, und das kann aber auch sehr positiv sein, die suchen aktuell nach einem neuen Partner für die kompletten Operations. Das heißt, das tägliche, also das Tagesgeschäft, alles außer der Übertragung im Grunde, das Management der, ich nenne das jetzt mal Liga, all das Spielermanagement, das Marketing, alles, was zum Sport dazugehört, möchten sie an einen neuen Partner verkaufen. Und ich bin gespannt. Ich weiß von einigen Leuten, die dort, oder von einigen Firmen und Leuten, die dort Angebote platziert haben. Und jetzt ist gerade so die heiße Phase, in der es weitergeht, wie ja, der Sport sich zukünftig entwickelt. Weil der Sport hat eine unglaublich krasse Historie. Seit 1976 gibt es World Champions. Und das hat sich natürlich auch nach und nach entwickelt. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es in Hand, also meine, sagen wir es mal so, meine Idealvorstellung wäre, dass diese Brand und die kompletten Operations an ein kleines oder mittelständisches Unternehmen geht mit einem Projektteam, die es halt behandeln wie ein Projekt und es an ein 10- bis 15-köpfiges Projektteam geht, was dann alles macht, also was auch die Events durchführt, das Marketing macht, das komplette Management macht, die Weiterentwicklung macht, die Sponsorings und so weiter. Und ich glaube, dass das eine sehr große Chance für den Sport wäre, weil die Broadcasting-Rechte hoffentlich bei Golf Channel nicht exklusiv vielleicht, aber auf jeden Fall bei Golf Channel verbleiben, sodass wir weiterhin auf Golf Channel gezeigt werden, aber auch vielleicht andere Sports-Networks in den USA Interesse daran haben, wieder Long Drive zu zeigen. Long Drive war lange ja auch, und deswegen ist es so bekannt in den USA, auf ESPN zu sehen. Und zwar war das traditionell am zweiten, nee, am ersten Weihnachtsfeiertag. Und das wurde aufgezeichnet irgendwann im Oktober, September, Oktober und wurde dann am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt. Und deswegen kannten das so viele Familien, weil was macht man in der Zeit? Ja, lässt man das laufen und das ist halt was Schönes, was man sich auch so nebenbei angucken können. Das ist halt nicht wie The Mole, weil The Mole muss man ein bisschen anders gucken. Das kann man nicht mal so nebenbei beim Labern irgendwie auf dem Sofa gucken, dann verpasst man halt die Hälfte und verpasst halt ganz, ganz viele wichtige Verdachtsmomente und Indizien. Sondern The Mole muss man eben gucken wie ein Film eigentlich. Da muss man sich hinsetzen, die Schnauze halten und zuschauen. Weil wenn man da zu viel durcheinander quasselt oder die Gruppe zu groß ist, dann, ja, bei einem Film kann man das halt auch nicht machen, weil dann verpasst man eben wichtige Momente. Aber bei Long Drive ist es anders. Da kann man eben ja einfach nebenbei beim Essen oder was auch immer, in den USA läuft ja sowieso ständig der Fernseher, kann man das halt schauen. Und deswegen ist das so populär dort drüben. Und ich glaube, dass das eine coole Möglichkeit wäre, um das weiter wachsen zu lassen. Oder auch die ganzen neuen Streaming-Plattformen, also was heißt neu, aber aktuellen Streaming-Plattformen wie YouTube Lives und so weiter, absolut viel zu wenig bislang genutzt wurden. Und wenn da der richtige Partner mit an Bord kommt, dann könnte sich das auch nochmal positiv verändern. Also ich sehe da eher eine Chance drin als jetzt ein großes Risiko, weil alles, was vergangenheitlich mit Golf Channel gelaufen ist und all die Kontakte, die wir natürlich auch als European Long Drive Games dort aufgebaut haben, super sind. Aber dadurch, dass wir die meisten ohnehin in dem Sport kennen und ja, der Sport jetzt auch nicht so riesig ist, dass da auf einmal ein Player reinkommen könnte, der total unbekannt ist. Also ich meine, ich lasse mich gerne überraschen, aber es würde mich doch sehr wundern. Dann sehe ich das trotzdem weiterhin als positiv. Und ich glaube, dass unsere Chancen, den Sport in Europa weiterzuentwickeln, sehr gut sind. Golf Channel hat sich halt gerade entschieden, dass sie den ganzen Sport globaler machen wollen und dass sie den gemeinsam mit uns in Europa entwickeln möchten. Aber ich glaube, dass wir auch mit dem neuen Partner da daran anknüpfen können. Jo, also, und dann gucken wir mal, ab wann wir wieder Events machen können. Wir hatten ein Event geplant für Ende Juni in Hannover. Das findet jetzt aber in der Form nicht statt. Wir könnten es sicherlich machen, aber die Reiserestriktionen sind einfach noch zu groß. Und wie ich eingangs schon gesagt hatte, das ergibt keinen Sinn, jetzt mit 5 Leuten ein Event durchzuführen. Da schieben wir es lieber auf einen späteren Zeitpunkt. Und gucken wir mal, wie es dieses Jahr weitergeht mit der World Championship, die noch im September geplant ist, in den USA, aktuell in Chicago geplant. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die einfach ein bisschen weiter südlich gehen und das später im Jahr machen. Also du kannst auch in Mesquite zum Beispiel, ist in der Nähe von Las Vegas, da kann man auch im November jetzt noch ein Turnier machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann könnten wir zum Beispiel gucken, ob wir unser Turnier irgendwo in den September legen, weil die Wahrscheinlichkeit dann einfach viel größer ist, dass da schon wieder ein bisschen gereist werden kann. Und die ganzen Amis sind natürlich auch heiß darauf, bei unserem Turnier teilzunehmen. Und wäre cool, wenn zu dem Zeitpunkt zumindest das Reisen nicht unmöglich wäre oder unmöglich teuer wäre. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das weiß halt aktuell niemand. Aber es hilft nur eins, positiv bleiben, weiter trainieren. Und das mache ich jeden Tag. Also ich versuche schon in Schwung zu bleiben. Ich versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus in 3 Wochen zu pieken, weil das ergibt keinen Sinn. Aber ich trainiere schon sehr, sehr technisch und gehe immer wieder Spielsituationen durch, wie sie ja beim Turnier wären, um einfach im Flow zu bleiben. Ja, und dann hoffe ich, dass es bald weitergeht. Dann sind das jetzt eben mal ein paar Monate, in denen wir uns ein bisschen zurücknehmen, in denen wir über den Zeitraum, wir in uns gehen, wieder auf das besinnen, was wirklich wichtig ist und dann Vollgas geben. Und das wird nicht auf ewig so bleiben. Ich glaube, dass die Masken uns noch ewig begleiten werden in unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube, im Flugzeug zum Beispiel, da kommen wir so schnell von der Maske nicht wieder weg. Aber ist ja auch okay. Dann ist das halt so. Da muss man sich mit abfinden. Und ich muss sagen, ich habe mich so langsam an meine Maske gewöhnt. Ich habe eine Größe gefunden, die mir so passt, dass alles bedeckt ist, aber danach mein Bart nicht aussieht wie Kraut und Rüben beispielsweise. Ist auch schon mal ganz gut. Und da muss man einfach damit umgehen. Und so versuche ich das jeden Tag zu leben. Und mir um diese Thematik, die eigentlich nur noch, wenn man sich dazu Stress macht und auch zusätzlichen Stress verursacht, dass man das einfach auslässt und weiter Stoff gibt. Das ist nämlich das Wichtigste.